HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ilona Schmiel. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ilona Schmiel ist Intendantin der Tonhalle Zürich, war zuvor Intendantin des Beethoven-Festes in Bonn und in leitender Funktion tätig beim Konzerthaus Die Glocke in Bremen, unter anderem. Also, Frau Schmiel, ein Konzerthaus, ein Festival und jetzt ein Haus mit eigenem Orchester und noch mehr Tradition. Wie ähnlich und wie verschieden sind diese Aufgaben?
Ja, zunächst erstmal sind sie natürlich verschieden, weil sie in verschiedenen Städten sind und weil es ganz unterschiedliche Aufgabengebiete von außen betrachtet sind. Wenn man aber in die Institutionen reinschaut, dann sind bestimmte programmatische Abläufe, die Frage, was möchte man programmieren, wie werden Inhalte gestaltet, wer ist ein Publikum, wer spielt, welche Künstler, was ist wichtig für den Ort, an dem man dieses Haus, dieses Orchester oder eben auch ein Festival leitet, in welcher Tradition steht die Institution, um die es geht? Wie wird die wahrgenommen? Hat sie gerade Herausforderungen? Hat sie neue Aufgaben? Was ist das zeitliche Umfeld? Welche Trends sind tatsächlich auch feststellbar in der Gesellschaft in Bezug auf klassische Musik? Diese Fragen sind eigentlich alle zumindest ähnlich. Man muss sie sich stellen, sich selbst stellen und tatsächlich wie in einem Raster am Anfang mal für die eigene Evaluation feststellen, was sind denn die ersten Schwerpunkte, die man setzen möchte. Und da ist es dann sehr wichtig, aus meiner jetzigen Erfahrung zumindest, dass ich sagen kann, der Ort, das Lokale ist extrem wichtig. Und wenn man das nicht bedenkt, wenn man einfach glaubt, man kommt mit einem Konzept, was an einem anderen Ort fantastisch funktioniert hat, gibt es großes Erwachen. Und das ist sehr wichtig, sich auf einen neuen Ort immer wieder einzulassen. Auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was bringt man selbst an Erfahrung mit, was man genau aus einem anderen Grund dann transferieren möchte. Und es geht ja auch immer wieder darum, etwas Neues auszuprobieren und innovative Ansätze zu kreieren. Und gemeinsam auch zu schauen, in einer Leitung mit einem Team zusammen, was ist jetzt eigentlich das, was insgesamt auch funktionieren und angeboten werden möchte.
Ich kenne Opernintendanten, Dramaturgen oder Operndirektoren, Opernintendanten. Diese Posten wechseln in der Regel so alle 9 bis 11 Jahre oder sagen wir ruhig alle 10 Jahre. Die haben ihre Stücke und das kommt dann von Ort zu Ort. Und offensichtlich sind Opernstrukturen dann doch ein bisschen anders, dass es dann auch funktioniert, wenn man etwas in Bremen, in Darmstadt, in Leipzig und in Saarbrücken in der Folge macht.
Ja, es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, dass Sie beim Operntitel schon sehr genau wissen, erstmal um was es geht. Es sei denn, es ist ein ganz neues Werk, was vielleicht auch eine Uraufführung sein könnte. Aber Sie haben bei dem Opernrepertoire ja spezifisch einen Hintergrund. Sie haben eine Geschichte, Sie haben ein Libretto. Das heißt, Sie haben andere Spielmöglichkeiten in Bezug auf Regie, in Bezug auf Sängerbesetzung. Im Bereich der Konzertmusik oder auch der Konzertantenoper vielleicht oder auch der semi-inszenierten Formate, die es bei uns auch gibt in der Tonhalle Mark aktuell, wir sind in unserer Interimsspielstätte, ist es natürlich schon auch so, dass man guckt, mit wem möchte man was jetzt ganz besonders interpretieren. Und wir haben ein fantastisches Orchester, das es gilt einerseits mit seinen Stärken zu zeigen, also mit den künstlerischen Stärken, aber auch immer wieder Dirigenten, Dirigentinnen einzuladen, als Gäste zumindest, wo man bestimmte Facetten abdeckt, die für das Orchester eben auch einen ganz bestimmten Bereich mit abdecken. Mhm. Also auch ein Bereich, den ein Chefdirigent zum Beispiel vielleicht eher ausspart oder wo man sagt, das und das ist ganz bestimmtes Chefdirigentenrepertoire, das geben wir nicht an die Gäste. Also auch das sind ja Dinge, die sehr unterschiedlich sind und lokal funktionieren eben bestimmte Künstlernamen, also auch Solisten, sehr unterschiedlich. Auch das ist ein Thema, in was für einem Werkkanon ist ein Orchester beispielsweise aufgewachsen, in was für einer Tradition steht man, wie sind vorherige Chefdirigenten Repertoirewechsel gewesen, wo sind intensive Phasen, wo ist eine Fokussierung und wie geht man damit eben verändert um?
Sie haben jetzt sehr viele Themen angerissen in Frageform. Die wollen wir versuchen auch abzuarbeiten. Das ist das Thema des Chefdirigenten.
Gerne.
Den neuen Chefdirigenten des Tonhalle Orchesters kennen die Hörer des Hessischen Rundfunks sehr gut. Er war nämlich lange Jahre beim HR-Sinfonieorchester, Paavo Järvi, der zu Ihnen kommt oder gerade gekommen ist. Das Thema Interimssaal, neuer Konzertsaal in Zürich, auch das eine aktuelle Diskussion, die in Deutschland interessiert, aber auch in Frankfurt interessiert, zum Beispiel, weil Frankfurt sich entscheiden muss, ob es ein zu renovierendes oder ein neu zu bauendes Opernhaus hat und da Kosten von bis zu einer knappen Milliarde Euro im Raum stehen.
Das wird täglich teurer, nicht?
Und das wird täglich teurer. Ja. Aber vielleicht ganz am Anfang, als Sie aus Bonn nach Zürich gekommen sind, Sie sagen, man muss als erstes gucken, wie funktioniert dieser Ort. Da kommt man von einem Beethovenfest in Bonn, das Sie ziemlich aufgemischt haben, das will ich mal ein bisschen provokativ sagen, da ging es auch um einen neuen Konzertsaal und dann waren Sie plötzlich in Zürich, das hat sich natürlich hinter den Kulissen vielleicht etwas länger vorbereitet. Aber diese Planungsvorläufe, die sind 2, 3, 4 Jahre. Also man kann doch am Anfang im Grunde, muss man ja zugucken, was passiert.
Nein, das war in dem Fall nicht so. Ich bin im November 2012 nominiert worden für die Saison 2014-2015. Das heißt, ich hatte einen ziemlich guten Vorlauf und ich hatte mit meinem Vorgänger Elmar Weingarten auch eine ganz klare Absprache, wenn es etwas gibt, was ich übernehmen würde oder übernehmen müsste beispielsweise, dann sprechen wir uns ab. Und da gab es ein paar Recitals mit Andra Schiff, die ich sehr gerne übernommen habe, die er noch geplant hatte, wo ich sagte, wunderbar, wenn Andra Schiff in diesem Kontext spielen kann. Und es gab ein paar Vorschläge, ein paar Grundideen, aber ansonsten war es eine komplett neue Saison, weil ich ja auch mit einem neuen Chefdirigenten zusammen mit Lionel Bringuet angefangen habe. Und da war es sehr, sehr wichtig, eben doch die Saison von 0 auf 100 planen zu können. Und mit diesem Vorlauf ist es gerade, es gab natürlich ein paar Engpässe am Anfang, aber ging es sehr gut auf und wir hatten Zeit und wir konnten uns überlegen, was sind Schwerpunkte, die jetzt in diesen nächsten Saisons dann ab 2014, 15 wichtig waren. Und dann Festival ist das nochmal anders. Da ist die Planung, einiges ist sehr weit vorausgeplant, 2, 3 Jahre, manchmal 4 Jahre im Voraus und anderes kann sehr spontan, je nach Ort, je nach Bedingungen eingeplant werden.
Aber der Kalender ist ein anderer. Bei einem Festival, wie lange dauert das Beethovenfest? 3 Wochen oder 4 Wochen?
4 Wochen, ja.
4 Wochen, da haben Sie einen 4-wöchigen Terminkalender und beim Orchester geht er von Anfang September bis Mitte Juni oder Ende Juni. Also da ist die weiße Fläche, die es zu bespielen gilt, im Grunde viel größer, zumal es ja dann auch noch Vermietgeschäfte gibt in einem Saal wie der Tonhalle, wo nicht nur das eigene Orchester spielt. Also das ist schon etwas ziemlich anderes. Wie kommt man denn von Bonn, das in Deutschland so ein bisschen das Image einer Stadt genießt, die es noch immer nicht verwunden hat, keine Bundeshauptstadt mehr zu sein, die ja in Wahrheit auch nicht sehr groß ist, im Schatten des großen, ruhmreichen Köln liegt, in diese doch internationale, aber doch irgendwie auch gemütliche Atmosphäre der Stadt Zürich?
Also zum einen muss ich sagen, Bonn und Zürich haben rein von der Größe der Stadt sind sie gar nicht so weit auseinander. Also wenn man sich die Einwohnerzahlen anschaut, dann hat Zürich im Kern 420.000, 430.000 Einwohner und das ist gar nicht so weit weg dann wieder von den Zahlen in Bonn. In NRW natürlich insgesamt ist ein riesiges Gebiet und hat dann mit über 16 Millionen Einwohnerinnen mehr als die ganze Schweiz. Das sind einfach andere Lebensbedingungen zunächst erstmal. Aber ich hatte den Ruf hierher bekommen und bin gefragt worden, weil mehrere Bedingungen auf dem Tisch waren. Und eine Bedingung war neuer Chefdirigent. Eine zweite Bedingung war, dass auch die Restauration, Renovierung der Tonhalle am See anstand. Und dass natürlich die Frage offen war, wohin geht dieses sehr, sehr gute Orchester, wo gehen aber alle Veranstalter aus der Tonhalle am See überhaupt hin? Dafür gab es zu dem Zeitpunkt, als ich kam, eben noch keine Lösung. Und Sie haben es ein bisschen erwähnt gehabt, ich habe in der Bonner Zeit mit dem Thema Festspielhaus ja viele Jahre hinter und vor den Kulissen zu tun gehabt. Es ist bis heute nichts geworden und es wird auch leider nichts werden. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte doch einmal nochmal bauen. Und auch wenn es ein Interim ist, dass man diese Erfahrung nicht umsonst gelernt, geübt und in vielen, vielen Sitzungen gemacht hat. Das hat sich hier jetzt für uns alle gemeinsam ausgezahlt, weil wir ein fantastisches Architektenteam aus der Schweiz hatten, Spielmann Exle, die sich sehr auf die Gegebenheiten eingelassen haben eines Top-Orchesters und für die auch neu war, überhaupt jemals einen solchen Raum zu gestalten und die mit großem Respekt, mit großem Interesse und mit großer Lust an dieses Projekt gegangen sind.
Darüber lassen Sie uns nach der ersten Musik sprechen, die Sie, Frau Schmiel, ausgesucht haben. Jesse Norman, 4 letzte Lieder, das letzte davon im Abendrot. Man kann in Ihrer Biografie lesen, dass Sie auch mal Gesang studiert haben.
Ja, das stimmt, genau. Sängerin bin ich nicht geworden, aber mir liegen die Sänger ganz besonders am Herzen und ich finde, es gibt nichts Berührenderes als die menschliche Stimme bis heute. Und Jesse Norman habe ich eben erleben dürfen in der Glocke. Ich habe sie eingeladen, als wir dort das Musikfest Bremen und auch eine Musikfestivalzeit hatten. Und habe sie erlebt, wie sie die 4 letzten Lieder auch gesungen hat. Und das ist etwas, was mir als ganz junge damalige Chefin der Glocke in unglaublich starker Erinnerung geblieben ist, diese Frau, diese Sängerin mit ihrem Charisma zu erleben. Und wie sie Strauss gesungen hat, das war etwas ganz Besonderes.
Im Abendrot, das letzte der 4 letzten Lieder von Richard Strauss in einer Aufnahme mit Jesse Norman, die von Ilona Schmiel so sehr geschätzt wird, weil sie sie, Frau Schmiel, in Bremen in ihrer Zeit als Leiterin des Konzerthauses Die Glocke live auf der Bühne erlebt haben und sie einen großen Eindruck gemacht hat. Nicht nur auf Sie, sondern auf viele Musikfreunde.
Viele, das muss man Sängerin. Einfach sagen. Sie ist definitiv eine Person, die fehlt.
Ja. Ilona Schmiel zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur mit Andreas Bomber als Gastgeber. Sie ist Intendantin der Tonhalle Zürich, haben wir gesagt. Das ist also Ihre aktuelle Position. Sie haben vor der Musik angefangen, über diese Auswahlspielstätte zu reden. Also, es gibt diese Tonhalle in Zürich. Die Schweiz war ja nicht kriegsbeschädigt. Also diese alten Gebäude, diese alten Institutionen, die gibt's alle noch. In Deutschland sind die meisten zerstört worden. Man hat nach dem Krieg neu gebaut und baut auch heute noch neu. In der Schweiz ist das eher was Seltenes, wenn man mal vom Festspielhaus Luzern absieht, das ja auch mit einer bedeutenden Architektur aufwartet. Zürich, die Tonhalle, das ist Tradition pur. So, jetzt kommt der Brandschutz, die Feuerwehr, die Sicherheitstechnik, wer auch immer und sagt, das Haus muss renoviert werden. Wir kennen das Problem. Und ja, was macht jetzt ein Orchester, was da voll im Saft steht und seine Konzerte geben will und nicht einfach mal 5 Jahre in Ruhestand in Pause
schickt? Ja, es gab unterschiedlichste Ansätze. Ja. Es gibt dann Ansätze, uns 3 Jahre auf Welttournee zu schicken. Also das sind natürlich auch einerseits fantastische Herausforderungen und Vorstellungen, für andere ist das absurd. Das ist ja ganz klar, dass so etwas überhaupt nicht funktioniert. Ja. Bis hin, man schließt ein Ensemble für ein paar Jahre und dann fängt man neu wieder an. Also kaputt, dann ist ein Haus kaputt, dann ist ein Orchester.
Also zwischendrin kaputt. Etwas zu finden, wo man spielen kann, das ist sehr wichtig. Und da haben Sie eine hervorragende Lösung gefunden. Ich habe gelesen, dass Sie da gar nicht mehr raus wollen.
Ja, ich bin von diesem Gebiet sehr begeistert. Wir sind vom See und der See, für die Hörer jetzt vielleicht im Hessischen Rundfunk, um das nochmal zu erklären, das ist unglaublich schön. Das ist eine Postkartenidylle, die man am See erleben kann. Das ist manchmal fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man rausschaut dort. Mich hat dieser Transfer, dieser Wechsel, dieser Umzug tatsächlich in ein anderes Gebiet sehr gereizt, weil Zürich West ein Entwicklungsgebiet ist. Es ist ein Gebiet mit sehr viel Leben, mit sehr viel Umstrukturierungen, mit neuen Bürohochhäusern, auch Hochhäuser, die dort gebaut werden, was ja in Zürich nicht so sehr der Fall ist, wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt, also Manhattan haben wir hier noch nicht. Dort ist ein Gebiet, wo sich ein Industriequartier gewandelt hat. Der Saal, in dem wir jetzt spielen, oder dieses Industriequartier, in dem wir spielen, das ist eine alte Zahnradfabrik gewesen, die 1913 dort gegründet wurde. Und der Gründer und Eigentümer Max Mark war ein fantastischer Erfinder, hat über 40 Patente im Hinblick auf Zahnräder, Pumpen für Schiffsmotoren, für diese Bereiche erfunden. Und ich muss sagen, als wir in dieses Gebiet kamen und gehört hatten, dass dieser Saal, dieses Gebiet an sich leer stehen könnte. Es ist also ein Quergebäude, wo alle Probenräume untergebracht sind, wo unsere Büros sind, wo auch ein Aufenthaltsraum für das Orchester ist und ein sogenannter Klangraum, in dem Einführungen oder Gespräche, wie wir sie hier jetzt im Radio führen, möglich sind, aber auch kleine Kammerkonzerte. Da gibt es ein Foyer und einen einzigen großen Saal mit 1224 Plätzen. Und als wir in dieses Gebiet kamen, wir haben ja unterschiedliche Dinge uns angeguckt, dann war für mich sehr klar, an diesem Ort ist ausschließlich Kreativität gewesen, da ist Gutes passiert. Auch in diesen Bürogebäuden beispielsweise, in denen wir jetzt sind, sind ganz viele danach Künstler gewesen, junge Architekten, Designer beispielsweise, die Freitagbrüder, die diese LKW-Planentaschen erfunden haben, die weltweit eine ganz fantastische Marke geworden sind, haben auf diesem Bereich, auf dieser dritten Etage auch begonnen. Junge Galeristen, Maler. Also es ist sehr, sehr viel dort an Dingen entwickelt und erfunden worden und ich glaube, man spürt das. Das ist ein Ort, der einen herzlichen Empfang nimmt und der hat einfach gute Vibrations. Ich kann es gar nicht anders schildern. Ich bin normalerweise nicht jemand, die sehr abhängig von diesen Themen ist. Überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht esoterisch veranlagt, was man jetzt vielleicht denken könnte. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass wenn man in solche Orte kommt, dass man, wenn man reinkommt, das Gefühl hat, da ist was. Und dieser Ort hat das. Dieser Ort hat eine Geschichte. Wenn man sich überlegt, 1913, dort Zahnräder in Paris, der Sacre, ein großer Skandal. Hier wurden Zahnräder geschmiedet. Ja, hier hat man wirklich geackert und fantastische Ingenieursleistungen vollbracht. Und dann war Max Marc auch zudem noch Organist und hat auch Orgelbau betrieben. Und als das in diese ganze Biografie mit einfloss und ich das hörte und las, habe ich gedacht, das ist ideal. Und glücklicherweise
Sie haben dann einen Saal in den Saal einbauen lassen.
Es ist ein Saal, ein Industrieraum, der auf der einen Seite große Glasflächen hat. Glas ist akustisch relativ schwierig zu bewältigen. Es gab aber einen ganz anderen Grund, warum wir diese Holzbox in diese bestehende Struktur eingebaut haben. Denn alles, was wir produzieren, kommt aus der Stille. Wir brauchen Stille. Also wir sind nicht das Phänomen, wir sind etwa zu laut, sondern es ging um die Frage, wie schaffen wir es, einen Ort der Konzentration in ein bestehendes Gebäude einzufügen, das so zu tun, dass es einerseits akustisch funktioniert, für einen Großteil des Publikums funktioniert. Wir haben 300 Plätze weniger als im großen Saal der Tonhalle und wir haben auch keinen kleinen Saal. Das ist immer eine schwierige Situation, denn natürlich gibt es auch kammermusikalische Projekte oder etwa eine Série Jeune, wo wir sehr junge, aber herausragende Künstlerinnen und Künstler solistisch oder im Duo oder auch in Streichquartettformationen programmieren. Und dafür haben wir eigentlich keinen richtig, wirklich angepassten Ort. Aber wir haben eben gesagt, wir haben diese Größe mit 1224 Plätzen, die ist möglich und sie ist gebaut, diese Box aus Fichtenholz. Weil Fichtenholz das am schnellst wachsende Holz ist. Also auch ein Nachhaltigkeitswert, der in diesem Gebäude bedacht ist.
Also das heißt, wenn Sie zurückgehen in die Tonhalle am See, dann könnte es sein, dass dieser Saal bleibt und weiter bespielt wird, wie auch immer. Da müsste man dann kreative Konzepte entwickeln oder dass man sagt, das glaube ich auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass sie diesen Saal vermieten, verkaufen an andere, die das gleiche Problem haben.
Ja, dazu kann ich mich im Moment noch gar nicht äußern, weil es Verhandlungen gibt, die dazu laufen in unterschiedlichste Richtungen. Dazu ist es im Moment noch zu früh.
Lassen Sie uns, Frau Schmiel, die nächste Musik machen und dann noch einen Moment an diesem Thema dranbleiben, denn das ist ja in Deutschland an verschiedenen Stellen, also wir haben diese große Konzertsaaldiskussion in München. Ja. Wir haben die neue Elbphilharmonie und sehen, was das auch für ein Stadtbild und für eine Stadt überhaupt bedeuten kann, einen solchen hochwertigen Konzertsaal zu haben, quasi ein neues Wahrzeichen aus dem Hut gezaubert zu haben. Wir haben das Problem in Frankfurt mit der Oper. Jetzt machen wir erstmal Musik.
Gerne.
Hier ein sehr spezieller Wunsch von Ihnen, Lux Aeterna von Gerge Ligeti. In einer Aufnahme mit dem Altmeister Klytus Gottwald, also einem Rundfunkredakteur beim Süddeutschen Rundfunk damals, der den Chor des Südfunks gemanagt hat. Das war seine Redaktion, eigentlich ein Kirchenmusiker von Haus aus, immer auf Seiten der neuen Musik. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht und warum diese Aufnahme?
Also zum einen hat mich in meinem Studium in Berlin tatsächlich die Musik von Gerge Ligeti unglaublich fasziniert, auch seine Biografie. Und die Vorstellung, als dieses Werk in den 60ern entstand, nachdem er Ungarn verlassen hatte, diese Form der Musik zu wählen, 16-stimmig für Chor zu schreiben und dadurch etwas zu erreichen, wenn es hervorragend intoniert und sehr gut organisiert, perfekt gesungen ist, dann schwebt der Klang durch den Raum. Für mich war in der Beschäftigung mit der zeitgenössischen Musik tatsächlich dieses Werk eines, was mich speziell für Chor geprägt hat und wo ich eben einen sehr schnellen Bezug dazu hatte und mich dann durch alles, was Ligeti geschrieben hat, hindurchgehört, hindurchgesehen habe. Also immer, wenn seine Werke irgendwo programmiert waren in der Studienzeit, aber auch danach, ist das für mich ein großer Fundus lange Zeit gewesen und ein ganz wichtiger Part.
Lux Aeterna von Georges Ligeti in einer Aufnahme unter Leitung von Clytus Gottwald. Ausgesucht von Ilona Schmiel, der Intendantin der Tonhalle in Zürich und heute zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Schmiel, wir waren beim Thema Konzertsaal, diesem Ausweichsaal in Zürich, der Ihnen so sehr gefällt und das Orchester, das Tonhalle-Orchester so sehr inspiriert. Ich wage jetzt mal, Sie um eine Ferndiagnose zu bitten. In Frankfurt, das Opernhaus muss renoviert werden. Das ist ein Sammelsurium von 100 Jahren und mehr Baugeschichte. Und jetzt hängen die Kabel zu den Wänden raus und alles. Man sieht es nicht von außen, aber wer drin ist und hinter die Kulissen guckt, der sieht das mit bloßem Auge, dass hier sehr viel zu tun ist. Jetzt die Frage, soll ein Opernhaus eine Ausweichspielstätte beziehen und 5, 6, 7, 8 Jahre warten, bis ein neues oder ein renoviertes Opernhaus an derselben Stelle steht? Oder soll man in Erwägung ziehen, ganz rauszugehen? Es gibt in Frankfurt das Osthafengebiet, eine Kreativzone neuerdings, seitdem die EZB da ist, auch vorher schon das Ensemble Modern residiert da zum Beispiel. Es gibt eine Galeriemeile, viel junge Kunst und Kultur. Wäre das eine Inspiration zu sagen, wir bauen hier eine neue Oper, die vielleicht auch ein neues Wahrzeichen wird von Frankfurt?
Ich muss es aus der Fernperspektive tatsächlich beantworten. Wenn es so ist, dass eine Sanierung möglich ist und wenn es dafür Gründe gibt, auch kulturell diesen Standort weiter erhalten zu wollen, dann finde ich, sollte man das tun. Wenn man das Gefühl hat, man saniert und kommt in einen wahnsinnigen Sanierungsstau und hat hinterher vielleicht doch nicht ein so viel moderneres Haus, aus welchen Gründen auch immer, erreichen können, dann finde ich, sollte man auch immer wieder mal über Neubau nachdenken. Denn man kann in so einem Neubau doch etliche Szenarien, die die Zukunft der Oper betreffen, etwas anders darstellen. Ich kenne jetzt das Gebiet nur so ein bisschen vom Ensemble Modern. Ich weiß nicht genau, wie viel Platz da ist, ob das möglich ist, dorthin neu zu bauen und damit also das zu überbrücken.
Ein aufgelassenes Hafengelände. Viel Hafen ist da nicht mehr. Man hat auch so eine Mole, ähnlich wie das in Hamburg der Fall ist. Und man hat schon noch Platz.
Man hat Platz. Ja, ich meine, man muss es berechnen, man muss sich anschauen, ist das ein Gebiet, was attraktiv ist? Ist das etwas, was sich zu einem neuen Wahrzeichen entwickeln kann? Braucht die Stadt Frankfurt am Main dies oder braucht sie das eigentlich gar nicht und sagt, genau der angestammte Platz ist richtig. Ganz wichtig ist das Thema Infrastruktur aus meiner Sicht. Das ist etwas, was wir hier in unserem Umzug vom See in die Tonhalle Mark, wie es auch heißt, Tonhalle Mark. Wir haben also beide Namen nebeneinander gesetzt, damit die Erinnerung an den See nicht verblasst und auf der anderen Seite die Geschichte der Mark eben mit zwei Doppel-A, ja, M-A-A-G, Einzug findet und dass man einfach weiß, wo man sich hier jetzt aufhält. Und ich glaube, diese Fragen muss jeder Standort für sich nochmal beantworten und jede Institution, um sich klarzumachen, Infrastruktur ist wichtig, wie ist die Anbindung, schaffe ich es, mein angestammtes Publikum mitzunehmen. Für jede Form von Interimspielstätte ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Man muss dann sehr, sehr gut kommunizieren und versuchen, an vielen Stellen Überzeugungsarbeit zu bewirken. Das ist hier ein Großteil der Arbeit gewesen von meinem ganzen Team, dass man sehr positiv auf diejenigen, die man erreicht hat, als wirkliche Stammpublika, dass man die mitnehmen kann, aber dass man auch neue gewinnt. Und Dieser Ort jetzt in Zürich West hat eben die vorteilhafte Situation, dass die Zürcher Hochschule der Künste in der ehemaligen Joghurtfabrik Toni, das kennen sicherlich viele vom Skifahren noch, leider gibt es die Toni-Joghurtfabrik so nicht mehr, aber jetzt gibt es also eine Kunst- und Kulturfabrik. Ja. Dort werden die zukünftigen Künstlerinnen und Künstler, Solisten, Designer, Filmemacher etc. ausgebildet. Und die liegt nun 300 Meter Luftlinie von diesem interimistischen Saal entfernt. Man kann wirklich zwischen Proben, Pausen, Probenphasen, Unterricht oder auch Vorlesungen es schaffen, zu uns zu kommen. Das macht sich inzwischen nach gut einem Jahr Spielzeit an dieser Interimsspielstätte sehr positiv bemerkbar.
Die Kreativität liegt auch sozusagen in der Luft.
Die liegt in der Luft und die wird
die
genutzt.
Hefe rund um Bäckereien, dass das dann auch funktioniert und dann eben auch neue Leute findet. Die Schweiz gilt ja so ein bisschen als gemütlich, konservativ, langsam. Das hat seine Vor- und seine Nachteile, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich glaube, Zürich ist eher eine Stadt, die doch relativ wief ist, lebhaft. Wie ist denn die Schweiz, das Schweizer Musikleben überhaupt im Vergleich zum Deutschen? Gibt es da gravierende Unterschiede? Ein Stichwort, die Tonhalle ist 1868, glaube ich, gegründet.
Das Orchester und die Gesellschaft, also wir sind 150 Jahre alt. Und die Tonhalle, die wir jetzt restaurieren und sanieren, die ist von 1895. Also 125 Jahre ist sie dann alt, wenn sie 2020 eröffnet wird. Vielleicht doch noch mal ganz kurz zum Tempo. Wir haben am allerschnellsten, glaube ich, eine interimistische Spielstätte gebaut, nämlich in 7,5 Monaten. Wir hatten ein gutes Jahr Planungsvorlauf und dann 7,5 Monate Bauzeit, dann tatsächlich nur einen Monat Einschwingphase. Das ist absolut rekordverdächtig. Also wenn hier etwas gewollt wird in der Schweiz, in dem Augenblick, wo eine Entscheidung gefällt ist, geht es sehr, sehr schnell. Es gab eine Abstimmung zu diesem Thema, denn die Zürcher Bevölkerung musste darüber abstimmen, ob die öffentlichen Gelder für die Sanierung der Tonhalle und des Kongresshauses am See freigegeben werden. Und das war dann der Startschuss, um tatsächlich überhaupt in die Planungen richtig in medias res einsteigen zu können. Und nach dieser Abstimmung, die im Juni 2016 war, haben wir am 16. Januar 2017 begonnen zu bauen.
Also wenn in der Schweiz etwas entschieden wird, das sind ja die berühmten Volksabstimmungen, die man in Deutschland kaum versteht, vielleicht auch so nicht durchführen könnte. Hier gibt es diese Tradition in Zürich.
Das ist eine fantastische Tradition, muss ich sagen.
Wird über ein neues Fußballstadion abgestimmt.
Ja, das hat geklappt. Stadtbild, Es gibt ein Fußballstadion und da reicht eine einfache Mehrheit. Und wir haben damals 74,8% Zustimmung erreicht für dieses Sanierungsprojekt. Und das ist für ein Projekt, was ja in der Mischung aus Kultur und Kommerz im Sinne des Kongresszentrums, ein sensationell guter Wert ist. Und da hat man dann natürlich auch die Verantwortung, interimistisch was richtig Gutes zu machen.
Und ansonsten signifikante Unterschiede zwischen dem Konzertleben in Deutschland und der Schweiz?
Ich würde sagen, es ist schon so, dass es einerseits ein sehr, sehr gut gewachsenes Stammpublikum gibt. Es gibt zum Teil eine stärkere konservative Ausrichtung in Zürich, aber auch in der gesamten Schweiz. Aber es gibt zunächst erstmal vielleicht noch ein bisschen mehr Vorhalte gegenüber innovativen Projekten und zeitgenössischer Musik als an anderen Standorten. Ich finde, das ändert sich je nachdem, wer dirigiert, wer programmiert, was es für Repertoire-Zusammenhänge sind. Und es ist auch an diesem Ort jetzt in der Tonhalle Mark, in unserem interimistischen Quartier, ein bisschen leichter, das Neue in diesem Saal wahrzunehmen.
Das ist der Punkt. Ja.
Und natürlich ist der Saal nicht, der ist nicht so konnotiert, ja. Der hat nicht die ganze Geschichte von 1895 auf dem Buckel, sondern der ist in 2017, 2018 eingeweiht worden. Und seitdem füllt er mit sinnlichen Erlebnissen ganz unterschiedlichster Bandbreite und also wirklich auch unterschiedlichster Genre dieses Haus. Und das funktioniert sehr gut.
Wenn im Wiener Musikvereinssaal das Pult knarrt, dann sagen die Philharmoniker, das war beim Johannes Brahms auch schon so.
Ja.
Das ist Tradition.
Genau. Ich finde, es ist wichtig, die Tradition zu verstehen. Man muss sich in sie hineindenken und muss aber auch überlegen, was ist unsere Rolle heute als Intendantin für ein solches Ensemble, für eine Institution? Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir in die Zukunft kommen?
Das ist das Stichwort für die nächste Musik. Wie wollen wir in die Zukunft kommen? Musikmanager müssen an die Zukunft denken. Und Frau Schmiel hat sich jetzt ein Stück ausgewählt, das heißt Yesterday und ist von den Beatles. Die Beatles gibt es nicht mehr, das Stück gibt es noch. Eines der herrlichsten Schöpfungen der Poplyrik.
Absolut, das ist einfach für mich klassische Musik geworden. Das ist ein Klassiker, das ist ein fantastischer Text, das ist wie ein Schubert-Lied vergleichbar. Das steht mir nichts nach und ich finde, das ist ein Werk, was auch heute noch jedes Kind, jeder Jugendliche, überhaupt jeder Mensch kennen sollte.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Yesterday, der berühmte Lennon-McCartney-Song von den Beatles, gewünscht von Ilona Schmiel, der Intendantin der Tonhalle Zürich. Frau Schmiel, Ihr Name ist mir, glaube ich, zum ersten Mal begegnet vor ungefähr 20 Jahren. Da gab es einen Kongress der Jeunesse Musicale in Weikersheim, wo die sitzen.
Korrekt,
da ging es um Musikvermittlung für junge Leute. Das war so eine Initialzündung. Da waren Vertreter aus London, aus Skandinavien, die uns Deutschen, ich als Journalist, aber auch den Musikmanagern und den Machern, erläutert haben, was die für junge Leute alles tun. Da erinnere ich mich, London Symphony Orchestra hat einen neuen Konzertsaal gebaut, der ausschließlich für Jugendkonzerte da war und bekommt von der Stadt London nur Subventionen ausschließlich für diese Reihe. Also die haben da Sachen erzählt, da standen allen die Ohren offen. Das war eine Initialzündung, in Deutschland auch eine gezielte Musikvermittlungsarbeit qualifiziert, professionell auf die Reihe zu bringen. Nicht nur bei Orchestern, bei Opernhäusern, wo es auch immer jemanden gab, der vielleicht sowas gemacht hat, aber einfach richtig bis hin in die Ausbildung von solchen Leuten. Sie waren damals in der ersten Reihe. Sie haben jetzt vor einiger Zeit sogar einen Preis für Ihr langjähriges Wirken in dieser Frage, in diesem Feld bekommen. Hat klassische Musik eine Zukunft? Frau Schmiel.
Ja, natürlich. Also ich glaube da ganz fest daran. Dieser Preis bezog sich auf 20 Jahre innovative Projekte in der Musikvermittlung mit Jugendorchestern aus verschiedensten Ländern, auf El Sistema Zusammenarbeit, aber auch auf tatsächlich diese Situation, Strukturen in Bremen, in Bonn und auch in Zürich geschaffen zu haben oder sie weiter auszubauen für diesen ganzen Bereich der Musikvermittlung. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Elternhäuser und Schulen diese Arbeit, das Heranführen an die klassische Musik, nicht mehr ausschließlich ursächlich machen. Das war vor 20 Jahren nicht anders als heute. Also diese ganze Systematik war schon 1998, als sich das Konzerthaus Die Glocke übernahm, sichtbar. Und es war noch ein Thema sichtbar, was auch bis heute gilt, nämlich das unterschiedlichste Orchester. Das waren die Bremer Philharmoniker, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Musikschule in Bremen, die Hochschule für die Künste in Bremen und noch weitere, auch private Veranstalter, dass die sich bei diesem Thema nie zusammengesetzt hatten. Jeder vermutete, da könnte es mal Probleme geben und was machen wir eigentlich, wenn die im Moment angestammte Generation, die auch damals dann schon Mitte 50 oder Anfang 60 war im Durchschnittsalter, was passiert, wenn die nicht mehr kommen? Und diese Frage lag auf dem Tisch, aber noch offensichtlicher war, dass man nie gemeinsam an einem Tisch darüber diskutiert hatte. Und deswegen habe ich sofort eine Reihe ins Leben gerufen, wo jeder dieser unterschiedlichsten Institutionen im Bereich der Musikvermittlung eigene Angebote gemacht hat. Wir haben sie gemeinsam vermarktet und ich habe dann auch 1999 schon die erste Musikvermittlerin professionell, damals noch eine halbe Stelle, eingestellt. Und ich weiß, dass das bei einigen Kolleginnen und Kollegen zu Kopfschütteln führte. Was will sie da jetzt eigentlich? Und dann habe ich ganz klar seitdem formuliert, Musikvermittlung ist Chefsache und braucht die besten Menschen in der Vermittlung in egal welcher Institution, damit es einfach Innovation gibt und damit es aber auch Anknüpfungspunkte gibt. Und das ist ein dauerhafter Bereich der Kommunikation, sowohl mit den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne, als auch mit den ausbildenden Institutionen, als auch mit dem Publikum. Mhm. Und das hört nicht auf. Und das ist seit 20 Jahren eigentlich dasselbe Thema, immer wieder anders, modifiziert, aufgrund unterschiedlichster Trends und Erkenntnisse. Aber das bleibt. Und ja, es gibt eine Zukunft. Um Ihre Frage nochmal zu beantworten, ich erlebe tagtäglich immer wieder in der Arbeit mit unserem Orchester, mit unterschiedlichsten Künstlern, aber auch im Reflex und im Spiegel mit dem Publikum, dass der Bedarf riesig ist, dass auch gerade, wenn es mal Werke gibt, die entweder für unverstanden oder nicht gutierbar gelten, oder das kann auch eine Uraufführung sein, die natürlich dann in einem großartigen Diskurs angelegt, in jede Richtung zerrissen und diskutiert wird, da ist Bedarf und ich denke, das Live-Konzert ist eines der wichtigsten Elemente. Aber wir müssen viel dafür tun, dass das bleibt.
Das gilt ja nicht nur für die klassische Musik, das ist in der Popmusik genauso. Ohne Live-Konzert gibt es im Grunde nicht mehr. Also alle Gruppen treten auf, alle großen Künstler treten auf, wenn die CDs machen. Das Streamen allein, das nützt nichts, sondern man muss die Menschen leibhaftig vor Augen haben. Auch wenn ein Popkonzert vor 50.000 Leuten, wenn Grönemeyer spielt, dann muss man schon das Fernglas mitbringen, um überhaupt zu sehen, ob er das ist, der da auf der Bühne steht. Das ist in dem klassischen Kontext ein bisschen anders. Da gibt es keine Mikrofone, da ist dann noch das Instrument oder die Stimme unverstärkt. Also das muss ich dann noch irgendwie anders finden.
Aber es gibt trotzdem diese Nähe. Man möchte an dem Künstler, an den Ausübenden, an einem Orchester, an diesem Gebilde, an diesem Ensemble dran sein. Und die Stimmung in einem Saal, aber auch in einem Fußballstadion, Sie erwähnen Herbert Grönemeyer, ist ja was ganz Besonderes. Und das zeigt, die Menschen möchten sich für diesen Moment versammeln. Sie brauchen das live. Ja. Streamings, alle mediengetriebenen Themen sind wichtig. Sie bringen auch natürlich eine Draufsicht auf das, was wir tun. Deswegen finde ich, sollten wir alles, was an Trimedialität geht, einsetzen, solange es sinnvoll ist und auch beherrschbar und auch einfach von den Personalressourcen überhaupt abgebildet werden kann. Aber nochmal, ich glaube, das alles ist ein Zubrot, um tatsächlich in die echte Live-Situation zu kommen. Mhm. Und eigentlich gibt es ja nichts Schöneres auf der einen Seite und eigentlich ist das ein totaler Gegentrend zur ständigen Erreichbarkeit, zu ständigem medialer Überflutung. Mhm. Man sitzt in einem Konzertsaal und schweigt, sagen wir mal, zwei Stunden, großartig.
Handy klingelt. Wenn das Handy klingelt, ist die Stille zu Ende in der Generalpause. Im Staatstheater Darmstadt projiziert man einen wunderbaren Satz, bevor es losgeht, gönnen Sie sich einen Moment der Unerreichbarkeit.
Ja, das ist schön. Wir haben den Satz geprägt, vergessen Sie nicht, Ihr Handy wieder anzustellen nach dem Konzert.
Genau. Man sagt ja oft, das Publikum sei überaltert. Ich finde das diskriminierend, denn alte Menschen, die haben Zeit, Muße, vielleicht auch die nötigen Finanzen, sich Konzerte anzuhören.
Ja.
Die jungen Leute sitzen auf der Bühne, das ist mein Eindruck. Die Orchester, die Ensembles, denken Sie an diese tollen jungen Streichquartette und was nicht alles. Sie werden alle jünger und spielen der älteren Generation vor. Also die Generation, die man wünscht, dass es zuhört, die hockt auf der Bühne.
Das stimmt nicht immer. Es gibt ganz andere Situationen, jetzt speziell im Bereich, wenn die ganz jungen Streichquartette, die Sie jetzt ansprechen, zum Beispiel auf der Bühne sind, stelle ich schon auch fest bei uns in dieser Reihe der Serie-Jeune, dass dann auch ein nochmal zusätzlich junges Publikum kommt. Ein Publikum, ein studentisches beispielsweise oder jetzt auch aus Zürich-West Menschen, die um uns herum arbeiten, die tatsächlich nach der Arbeit direkt ins Konzert gehen und für sich eine neue Welt oder etwas sehr Bekanntes entdecken. Das gibt es alles und es gibt, Sie haben mich immer wieder mal zitiert, das weiß ich, ich bin überhaupt nicht von diesem Jugendwahn befallen, weder was das Publikum noch die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne angeht. Es geht um eine Mischung und es geht um eine Balance. Aber was man machen muss, und diese Frage stelle ich mir immer an jedem Standort und eigentlich auch in jedem Saal auf der Welt, auch wenn ich nur Zuhörerin bin, was ja auch immer wieder vorkommt, glücklicherweise. Warum hat es die Generation derjenigen, die jetzt zwischen 70 und 90 fit, gebildet, sehr, sehr interessiert. Warum hat sie es zum Teil jedenfalls gar nicht geschafft, ihre eigenen Kinder, Kindeskinder zu begeistern? Also da gibt es durchaus für mich ein paar Fragezeichen, dass das generationsübergreifend manchmal nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite ist diese Generation mit uns vertraut und deswegen ist unser Ansatz zu sagen, bringen Sie Ihre Enkel, Urenkel mit, überspringen Sie einfach die Generation in der Mitte und versuchen Sie von unten dann auch wiederum die Elterngeneration mit hineinzunehmen und diese Kinder und Jugendlichen sollen möglichst alle ihre Freunde mitbringen und dann ergibt sich nochmal ein anderes Bild. Aber es ist ein Dauerthema.
Ganz kurz, brauchen wir neue Konzertformen, andere Anfangszeiten, andere Formate? Ist das nötig?
Also wir probieren das alles aus. Trotzdem ist für mich die beste Situation, wenn es auch das originäre Konzert auf der Stuhlkante gespielt schafft, dass das Publikum einfach restlos begeistert ist. Ich finde, alle Wege dahin sind sinnvoll, solange sie keine Anbiederung sind.
Also den Inhalt verraten, wie man das auch nennen könnte, das darf auf keinen Fall.
Das möchte ich nicht, aber experimentieren ja.
Also eine Brahms-Symphonie ist eine Brahms-Symphonie.
Sie wird auch immer eine Brahms-Symphonie bleiben, auch wenn man versucht, gute Bearbeitungen zu machen, ist meistens das Original besser.
Ja. Oder wenn wir
aber das ist natürlich dann schon auch wieder eine Frage, wo komme ich her, mit welcher Hörerfahrung bin ich ausgestattet? Also ich bin da sehr vorsichtig zu werten. Ich bin nur der Meinung, das Original hat einen ganz klaren Anspruch, den müssen wir umsetzen können und an dieser Interpretation möchte ich auch gar nicht zweifeln. Aber die Wege, wie ich es schaffe, jemanden zum Beispiel zu einer Brahms-Symphonie zu bringen, zu begeistern und diese Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich zu erreichen, Voraussetzung, es wird fantastisch gespielt, es wird wirklich engagiert gespielt und nicht im Dienst geschoben, was ja meistens nicht mehr heutzutage glücklicherweise passiert. Ich erlebe es nur noch ganz, ganz selten, egal wo ich auf der Welt bin. Wenn das passiert, wenn dieses Momentum, was ja ganz selten ist, dass es so ist, dass sich überhaupt niemand im Saal entziehen kann, wenn das geschieht, dann sind das doch Momente, an die man sich erinnert. Und dann sind auch alle Wege, die dahin geführt haben, alle Experimente, jedes Format, was versucht hat, zum Beispiel in Kurzformaten Menschen anzuregen oder beispielsweise klassische Musik auch mit Electronic Beats und so weiter zu verbinden. Ja, wir machen das alles auch. Ich finde das wichtig und richtig. Das Ziel aber, das höhere Ziel, ist irgendwann klar und es muss Zugang für alle zu diesem höheren Ziel geben. Das ist mein Credo.
Das Kurzformat, das ist das Stichwort für unsere letzte Musik, weil wir nämlich jetzt den ersten Satz der vierten Sinfonie von Brahms, das war nicht unbeabsichtigt, dass ich den Namen ins Spiel gebracht habe, weil die Sinfonie ist sehr lang, da muss man gut und lange zuhören, das Finale wirklich in ein paar Takten nur noch abbilden können. Zum Schluss dieser Doppelkopf-Sendung in HR2 Kultur. Herbert von Karajan dirigiert in dieser Aufnahme auch ein Altmeister, der schon fast vergessen war. Mittlerweile kommt er wieder so ein bisschen. Frau Schmiel, Sie haben den noch live erlebt?
Ja, ich hatte das wirklich ganz große Glück in meiner Studienzeit in Berlin, ihn noch live erleben zu können. Und ich war von dieser Aura auch, wenn er zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr ganz gesund und ganz fit war, aber die Aura war da. Ich war sehr, sehr fasziniert von der Stärke, die er in dem Augenblick, wenn er am Dirigentenpult war, ausgestrahlt hat. Und natürlich ist seitdem viel passiert. Ich bin mit diesen Aufnahmen zunächst aufgewachsen, dann aber auch über die historisch informierte Aufführungspraxis und sehr viel Zeitgenössisches in ganz andere Interpretationsansätze hineingekommen. Ich bin trotzdem immer wieder fasziniert, gerade wenn ich Brahms-Aufnahmen mit Herbert von Karajan höre, wie viel wirklich fantastische Ansätze, wie viel großartige Interpretationskunst und Klang zu hören ist.
Da merkt man, wie das Live-Erlebnis noch über Jahrzehnte trägt, wenn sich die Menschen im Nachhinein immer noch begeistern können, diesen großen Musiker erlebt zu haben. Ilona Schmiel, Intendantin der Tonhalle Zürich, zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.